Ganz viele Kinder haben einfach schon Tötungsvideos gesehen, weil sie auf TikTok zum Beispiel daherkommen. Die psychische Belastung ist vehement höher geworden und natürlich müssen dann Kinder irgendwie und Jugendliche irgendwie darauf reagieren. Das merkt man, dass es, wenn was passiert, dann wird gleich richtig zugeschlagen und vielleicht nicht einmal so geschupft. Wenn ich in meine eigene Schulzeit denke, ich bin 38, dann kann ich sagen, doch, wir hätten das genauso gut gebraucht.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Sie wird immer gefragter, die Schulsozialarbeit. Warum ist das so und was wird denn da genau gemacht mit den SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern? Mein Name ist Jasmin Hrdina und ich spreche heute mit Isabella Achreiner-Preindl von der Schulsozialarbeit Tirol. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Bevor es losgeht, gibt es aber noch schnell drei Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Schulsozialarbeit gibt es derzeit an 76 Schulen in Tirol. Das sind Volksschulen, Mittelschulen, polytechnische Schulen, eine HTL und allgemeine Sonderschulen. Derzeit sind dafür 78 Schulsozialarbeiterinnen angestellt. Ein Ausbau ist von politischer Seite angedacht. Trägerin der Schulsozialarbeit ist die Tiroler Kinder- und Jugend GmbH, eine Organisation des Landes Tirol. Die Kosten für die Schulsozialarbeit teilen sich die jeweilige Gemeinde des Schulstandorts und das Land Tirol. Letzteres übernimmt dabei 65%. Für LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern fallen keine Gebühren an. Isabella Achreiner-Preindl, du bist Teamleiterin für den Bereich Gewaltprävention, Koordinatorin und für die interne Qualitätssicherung zuständig. Stell dich bitte mal kurz vor, was machst du denn da genau?
Genau, das war jetzt schon eine super Vorstellung. Es ist nämlich immer ein bisschen komplex, weil ich mehrere Aufgabengebiete habe. Ich konzentriere mich jetzt mal nur auf die Schulsozialarbeit Tirol. Ich bin da zuständig dafür, intern alles zu organisieren, was für die SchulsozialarbeiterInnen wichtig ist. Ich mache interne Fortbildungsangebote, schaue, dass sie alle Materialien haben, was sie brauchen, bin auch viel in der Kommunikation nach außen, wenn Anfragen reinkommen und bin da jetzt seit ungefähr 3 Jahren tätig. Davor war ich 8 Jahre lang Schulsozialarbeiterin an einer Mittelschule in Innsbruck.
Das heißt, du kennst dich auch gut aus mit den Themen, die da den ganzen Tag aufploppen. Vielleicht kannst du uns erklären, wie läuft denn so etwas ab? Also Schulsozialarbeit, was macht ihr denn da an den Schulen?
Man kann sich das so vorstellen, wir haben eine Beratungseinrichtung, also einfach ein Büro direkt in den Schulen, in denen wir installiert sind. Das bedeutet, dass die SchulsozialarbeiterInnen vor Ort sind, meistens 5 Tage die Woche und die Kinder und Jugendlichen in der Unterrichtszeit zu uns kommen können. Das ist der eine große Bereich, das sind die Beratungsangebote. Und der zweite Bereich, der große Bereich, den wir machen, sind Interventionen und Präventionsarbeit in Klassen. Wir nennen das Ventions, heißt aber nichts anderes, dass wir einfach in Klassen gehen, mit ihnen Einheiten machen, Workshops machen zu bestimmten Themengebieten. Und unser großer Vorteil ist, dass wir immer da sind. Also sie kennen uns, sie wissen, wer wir sind, wie wir heißen, wie wir ausschauen. Sie kommen in den Pausen einmal. Im Pausenhof redet man so über Alltägliches und wir können dadurch gut mit ihnen Beziehungen aufbauen und Kontakte knüpfen.
Was sind denn das so für Probleme und Themen, mit denen die SchülerInnen oder auch LehrerInnen und Eltern auf euch zukommen?
Es ist einmal alles. Also sie dürfen einmal mit allem, was sie beschäftigt, zu uns kommen und dann schauen wir immer, ob das bei uns richtig ist oder ob wir sie woanders hin weitervermitteln müssen, weil es einfach nicht unsere Expertise ist, aber grundsätzlich dürfen sie mit allem kommen. Ja, Themen, die ganz häufig sind, sind Konflikte in der Peer Group, Konflikte im Klassensetting und dann ist es aber schon sehr weit gestreut. Also es sind familiäre Themen, die sie aufbringen, es sind schulische Themen wie Schulmüdigkeit, Leistungsdruck, ja, Angst, wie es in Zukunft weitergehen soll. Also da ist wirklich alles offen. Sie kommen teilweise mit Kleinigkeiten für uns Erwachsene, für die Jugendlichen und Kinder sind es keine Kleinigkeiten, oder auch mit wirklich sehr großen und sehr schweren Themen.
Ihr seid ja SozialarbeiterInnen. Was unterscheidet euch denn von der Schulpsychologie?
Genau, das ist einmal die Profession. Also wir sind alle SozialarbeiterInnen. Die Schulpsychologie, wie es der Name sagt, sind SchulpsychologInnen. Ein Unterschied ist einfach das Konzept, wie es ausgerichtet ist, für was wir zuständig sind. Und wir haben den Vorteil, dass wir wirklich fix an Schulen installiert sind. Die Schulpsychologie muss leider ganz, ganz viele Schulen bedienen und hingehen. Und wir sind wirklich 5 Tage vor Ort.
Ist diese Teilnahme, also dieses Angebot zu nutzen, ist es etwas Freiwilliges oder kann es auch sein, dass Schülerinnen zu euch geschickt werden?
Es ist grundsätzlich freiwillig, aber natürlich können Lehrpersonen, Eltern, die Schulleitung anregen und sagen, ma du, ich merke gerade, du wirkst in letzter Zeit ein bisschen traurig oder ein bisschen belastet, magst du nicht einmal zur Schule gehen oder einen Termin ausmachen? Wir haben es ja immer wieder, dass Lehrpersonen während der Unterrichtszeit Schüler, Schülerinnen zu uns herbegleiten, weil es zum Beispiel passiert ist, dass Schülerin im Unterricht oder ein Schüler weinen anfängt und sie dann einmal bei uns sein dürfen. Manchmal gibt es auch, dass Lehrer, Lehrerinnen das ein bisschen vehementer anregen und dann ist es für uns immer wichtig, dass wir sagen, ja, es ist trotzdem ein freiwilliges Angebot, aber eine Auszeit wäre manchmal nicht schlecht.
Passiert es dann auch, dass LehrerInnen, wenn sie überfordert sind mit einem Schüler, einer Schülerin, die dann sozusagen zu euch hinschicken, damit sie mehr oder weniger los sind, dass er den Unterricht nicht stört?
Selten, muss man wirklich sagen, selten. Ja, manchmal passiert es, aber das ist eher so in der Anfangszeit, wo man noch nicht so richtig weiß, vielleicht für was wir zuständig sind und wo wir vielleicht auch neu in Schulen sind oder auch Lehrpersonen, die sie nicht wissen, aber das kann man sich gut ausmachen mit ihnen. Also da kann ich mir einfach gut darauf verweisen, für was wir zuständig sind, für was wir nicht zuständig sein. Die Freiwilligkeit ist für uns ganz wichtig. Und man muss auch dazu sagen, wir sind kein pädagogisches Personal, sondern wir sind SozialarbeiterInnen. Bedeutet, ich kann ihnen das gar nicht abnehmen, wie sie in der Klasse unterrichten, wie sie vielleicht auch die Klasse mit verschiedenen Methoden relativ ruhig im Unterricht haben. Also da bin ich einfach die falsche Ansprechperson.
Also so wie du das jetzt angesprochen hast, seid ihr nicht dazu da, akut jetzt in eine Klasse zu gehen, quasi wenn der Lehrer sagt oder die Lehrerin sagt, ja, ich rufe jetzt die Polizei, so, ich rufe jetzt die Schulsozialarbeiterin und ihr müsst dann in die Klasse gehen und intervenieren und disziplinieren, das ist nicht eure Aufgabe, oder? Also wo sind denn eure Grenzen?
Genau, da ist eine Grenze von uns. Wenn es jetzt darum geht, disziplinärische Maßnahmen zu setzen, dann sind wir die falschen Ansprechpartnerinnen. Aber wenn es um Unterstützung geht, auch in der Klasse, dann sind wir schon die richtigen Ansprechpartnerinnen. Wir werden häufig von Lehrpersonen kontaktiert, die fragen, ob wir zum Beispiel mit einer Klasse arbeiten können, weil sie gerade wahnsinnige Konflikte haben in der ganzen Klassengemeinschaft oder auch, weil sie gerade merken, dass bestimmte Themen gerade aufkommen, gerade ja sehr trendig sein. In die vierte Klasse Mittelschule zum Beispiel geht es häufig um Interesse für diverse Substanzen oder auch Pubertät und Sexualität und da können wir dann schon schauen, dass wir kurzfristig und anlassbezogen hingehen und unterstützen. Das wäre dann einfach eine Intervention.
Jetzt gibt es ja Lehrer und Lehrerinnen, die berichten, ja, dass sich Dinge zuspitzen in den Schulen. Sie sagen, es hat noch nie so viele Suspendierungen gegeben. Manche Schüler und Schülerinnen sind ja gar nicht mehr in den Griff zu bekommen. Manche müssen überhaupt Medikamente nehmen. Wie ist denn dein Eindruck? Hat sich das verschlechtert, verschlimmert? Und wenn ja, woher kommt denn das?
Also mein Eindruck ist der, dass SchülerInnen wirklich sehr belastet sind. Also dass sie viel mitkriegen. Das, was wir auch mitkriegen, die ganzen Kriege, Krisen, Naturkatastrophen, School-Shooting, das kriegen die SchülerInnen auch alles mit. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Psyche und da erzähle ich jetzt nur das, was schon ganz viele andere Menschen erzählt haben. Die psychische Belastung ist vehement höher geworden und natürlich müssen dann Kinder irgendwie und Jugendliche irgendwie darauf reagieren. Und Kinder und Jugendliche machen das manchmal auch so, dass sie Sachen besprechen. Aber häufig ist es dann auch so, dass man es einfach anders merkt, gell? Weil jemand dann in Anführungszeichen schwierig ist, auffällig ist oder sehr zurückgezogen ist zum Beispiel.
Insofern auch nochmal die Frage, dass man das auch gut auseinanderhalten kann. Wann braucht es denn einen Schulpsychologen, eine Schulpsychologin oder auch psychotherapeutische Begleitung? Und wie weit könnt ihr helfen?
Meistens ist es so, dass man das beim Ersttermin noch gar nicht weiß, sondern dass man mal so ein bisschen sich mal ein Bild über die Lage machen muss. Und SozialarbeiterInnen arbeiten so, dass sie versuchen, eigene Ressourcen und das, was schon da ist, zu aktivieren. Und man schaut, gibt es zum Beispiel Lösungsstrategien, die man schon für was anderes verwendet hat, die auf dieses Problem auch wirken. Alles, wo es dann darum geht, dass es nicht mehr nur mehr um die Lösung von einem bestimmten Problem geht, sondern dass es tiefergehend ist, oder dass man sagt, es sind wirklich psychische Erkrankungen da, da müssen wir weitervermitteln. Und da haben wir Gott sei Dank eine ganz gute Zusammenarbeit mit anderen Netzwerkpartnerinnen und haben da einige Einrichtungen, die wir anzapfen können und die uns immer unterstützend zur Seite stehen.
Kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel nennen, was so ein klassisches Problem ist, das dann auftaucht Und weitergedreht wird bis hin zu unterstützenden Organisationen?
Ich erinnere mich an eine Schülerin, die in die erste Klasse gekommen ist, in der Mittelschule, wo ich damals war. Die war ein bisschen schüchtern und ängstlich, Im ersten Moment hat es so gewirkt. Und es hat sich dann mit der Zeit herausgestellt, dass es nicht nur schüchtern und ängstlich ist, sondern dass sie wirklich eine Angststörung hat und dass es nichts ist, das wir in der Schulsozialarbeit das bearbeiten können. Bedeutet, in erster Linie ist sie mal weitervermittelt worden zur Schulpsychologie, hat dort einen Termin gehabt. Die haben sich das dann ein bisschen näher angeschaut und haben gesagt, ja, sie sehen da auch, dass es wirklich ein größeres Problem ist, dass es sich da um eine Angststörung handelt. Und dann haben wir gemeinsam geschaut, wo es eine Weitervermittlung gibt zu einer niedergelassenen Psychotherapeutin, war es in dem Fall. Und die Schuster war dann trotzdem noch da für die Schülerin, hat dann teilweise auch akute erste Hilfe geleistet. Wenn zum Beispiel die Schülerin sich dann auch wieder zeitenweise wirklich solche Ängste gehabt hat, dass sie zum Beispiel sich in der Toilette versteckt hat, dann sind wir auf den Plan getreten. Aber prinzipiell, um das alles zu bearbeiten, da waren dann zuerst die Schulpsychologie und in weiterer Folge dann die Psychotherapeutin zuständig.
Jetzt hast du es ja schon vorhin angesprochen, der psychische Druck auf die heutigen Kinder ist natürlich anders wie vor einigen Generationen noch. Dennoch werden jetzt sicher einige Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, wir haben das früher auch nicht gebraucht und haben die Schule auch überlebt. Wieso braucht man denn das heutzutage, so etwas wie Schulsozialarbeit? Müssten das nicht die Schulen und die Eltern alleine auf die Reihe kriegen mit ihren Kindern?
Also ich glaube, da sind zwei Faktoren entscheidend. Früher hat es es auch schon gebraucht, aber es ist einfach nicht so wahrgenommen worden. Wir haben jetzt glücklicherweise, haben wir aktuell einfach die Situation, dass wir vermehrt über Gefühle, psychische Belastung, über Probleme reden. Früher war einfach, ist viel nicht besprochen worden, was aber verständlich ist, weil einfach der Fokus woanders gelegen ist. Es waren viele andere Themen da. Das weiß man mittlerweile, dass sich das nichts bringt, wenn man Sachen auf die Seite schiebt und liegen lässt. Das heißt, es gibt einerseits das Bewusstsein dafür. Wenn ich in meine eigene Schulzeit denke, ich bin 38, dann kann ich sagen, doch, wir hätten das genauso gut gebraucht. Definitiv. Und ich behaupte sogar, die Themen wären ähnlich gewesen. Das, was sich sicher geändert hat, ist das, dass, eben wenn ich jetzt wieder mich selber nehme, ich habe Nachrichten früher in der Zeitung gelesen, die herumgelegen ist oder im Fernsehen mitgekriegt. Und jetzt über TikTok, über Instagram, über alle Plattformen kriegen Kinder und Jugendliche ständig Informationen eingespielt und teilweise auch Informationen, die nicht mehr kindgerecht sind. Also ganz viele Kinder haben einfach schon Tötungsvideos gesehen, weil sie auf TikTok zum Beispiel daherkommen. Und das haben wir früher sicher nicht gehabt. Da haben wir einfach mehr Schutz gehabt. Also es macht einen Unterschied, ob ich eine Zeitung aufschlage, da wird nie ein Bild drinnen sein von einer Tötung. Das sind sicher Faktoren, die hat es früher nicht gegeben. Aber trotzdem behauptet, es hätte es früher schon genauso gebraucht.
Handyverbot und Social-Media-Verbot, wie es in einigen Ländern gibt, wärst du dafür?
Ich halte nichts davon. Man kann ganz viel umgehen und alles, was verboten ist, wird nochmal interessanter, weil dann will man es erst recht probieren. Ich glaube, es geht darum, Kompetenzen zu vermitteln, die Kinder zu lernen, wie ein Smartphone genutzt wird. Und ich behaupte, es ist für uns Erwachsene auch schwierig, weil wir müssen da selber total am Zaun der Zeit bleiben. Also ich kann da wirklich nur Safer Internet empfehlen, immer wieder reinschauen, dem für alles Leitfäden, Tutorials, Infos und sich als Elternteil zwar die Privatsphäre der Kinder ernst nehmen, aber einfach mal gemeinsam schauen, du, wo bist denn du so drinnen? Und je jünger das Kind ist, je mehr Einschränkungen braucht es sicher. Also von Zeiten über, man kann ja einstellen, welche Internetseiten man eingehen darf. Also ja, es braucht Regeln, aber von einem kompletten Verbot halte ich nichts.
Und wer ist denn nun dafür verantwortlich, das zu überprüfen und das in die Wege zu leiten und auch mit den Kindern darüber zu sprechen? Eltern, Schulen, seid das ihr? Also würde ich das gern dann mal zugeschoben, so ja, macht ihr das mal mit den Kindern?
Ich sage immer, können wir gern machen, aber das ist etwas, was sie immer und immer und immer wieder hören müssen. Und deswegen findet es wirklich so statt, dass in den Schulen, wo wir sein, machen wir das gemeinsam. Also oft kommt das Safer Internet. Also in der Schule, wo ich war zum Beispiel, da hat es theoretisch ein Handyverbot gegeben, hat bedeutet, sie haben die Handys abgegeben, aber sie haben sie trotzdem ganz viel genützt. Im Beisein der Lehrpersonen für den Unterricht und haben dort schon Kompetenzen vermittelt gekriegt. Das war noch bevor es das digitale Lernen gegeben hat, auch teilweise. Da müssen wir alle am Strang ziehen und jeder muss seinen Teil dazu beitragen, damit da die Kinder die Kompetenzen vermittelt kriegen.
Ist diese Awareness, also dieses Bewusstsein bei den Eltern in Tirol weit verbreitet, oder?
Ich behaupte, ja und nein zugleich. Manche haben das und andere sind selber so überfordert von Handys und was die jetzt auf einmal alles können. Und da, glaube ich, fehlt teilweise nur das Bewusstsein. Aber eben, es gibt gute Informationsseiten. Und was man auch dazu sagen muss, man kann viel von den Kindern und Jugendlichen lernen. Also einfach einmal, ich weiß, wo Snapchat gekommen ist, habe ich zu den Kids gesagt, hey, sag's mir mal, wie funktioniert denn das und was mache ich denn damit? Und dann kann man es spielerisch gemeinsam ausprobieren. Und bei dem spielerischen gemeinsamen Ausprobieren erzählen sie dann immer auch, wo sie gerade so sich herumtreiben oder was ihnen gerade so passiert. Also das ist eine ganz gute Chance, um in Beziehung zu kommen, um Sachen auch zu erfragen und um gleichzeitig auch die Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen mal zu erleben.
Für die Eltern, die das jetzt nicht machen mit ihren Kindern, bräuchte es da vielleicht Infoabende, wo Eltern auch verpflichtend hingehen sollten, um aufgeklärt zu werden, was da sich so abspielt in den sozialen Medien?
Ich weiß nicht, ob verpflichtend immer der richtige Weg ist, aber ich glaube, dass es sicher sinnvoll ist und ich habe das Gefühl, dass das Eltern wirklich gut nutzen. Also ich weiß, dass ich das ein paar Mal mitgekriegt habe und auch in diese Projekte von Gewaltprävention, wo ihr die Teamleitung habt, das ist eine andere Organisationseinheit in unserem Fachbereich, dabei kriege, dass das immer wieder Thema ist und dass sie da wirklich auch sehr wissbegierig sind und total sich darüber freuen, wenn wir in den Internetseiten sagen, zum Beispiel Rat auf Draht Elternseite ist auch eine gute Internetseite dazu. Und das dann gleich brav mitschreiben oder sofort im Handy schauen, damit sie sich da selber informieren können.
Aber ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Tritt in den Hintern, aber ein bisschen Motivation braucht es, oder?
Ja, braucht es. Und ehrlicherweise, es ist auch mühsam, oder? Also es ist total anstrengend, da am Zahn der Zeit zu bleiben. Also ich behaupte, ich informiere mich immer wieder und gut und ich laufe trotzdem allen Jugendlichen und Kindern weit, weit hinterher.
Ja, die Trends vergehen schneller als die Tage, kommt einem manchmal so vor. Isabella, was ich noch ansprechen wollte, der Bereich Gewaltprävention ist ja auch dein Steckenpferd. Man hört, Kinder und Jugendliche werden jetzt immer früher, immer gewalttätiger. Ist das auch dein Eindruck?
Vielleicht nicht früher immer gewalttätiger, aber was wir schon merken, ist das, dass vielleicht die Häufigkeit nicht zunimmt unbedingt, aber dass, wenn sie zuschlagen, das schon wirklich massiver ist und dass, ja, so ist, dass dann vielleicht dass die Verletzungsgefahr gleich größer ist. Also das merkt man, dass es, wenn was passiert, dann wird gleich richtig zugeschlagen und vielleicht nicht einmal so geschupft.
Also brutaler.
Ja, genau, brutaler. Danke, das ist das Wort, das mir nicht eingefallen ist.
Woher kommt das? Hast du eine Idee?
Ja, da gibt es viele Hypothesen dazu. Das ist einerseits eben die große Belastung, die Kinder gerade haben, das viele Informationen, was auf sie einprasseln und was einfach was mit Kindern macht. Wir wissen selber, wenn wir gerade viel haben, das uns wütend, das uns traurig, das uns verzweifelt macht, dann schaffen wir es manchmal vielleicht nicht mehr so relaxed und sanft zu kommunizieren zum Beispiel. Das andere ist ja das, dass wir merken, dass manche Kinder und Jugendlichen schwierig fällt, einen Zugang zu ihrer eigenen Gefühlswelt zu haben. Also wir sind jetzt ja viel mit einem Projekt ja viel in Volksschulen unterwegs und wir sehen da wirklich, dass ihnen schwerfällt, Gefühle anhand der Mimik zu deuten.
Worum geht es bei dem Projekt, wenn du das kurz
erklärst? Das ist Bernstark Gewaltprävention an Volksschulen, ist ein Gewaltpräventionsprojekt für die 3. und 4. Klasse Volksschule, wo es eben ganz um Basisgewaltprävention geht. Und ein Teil davon ist wirklich, zum Thema Gefühle zu arbeiten. Und da sehen wir jetzt, dass ihnen manchmal wahnsinnig schwerfällt, Gefühle im Gesicht richtig zu interpretieren. Und natürlich, das sind die Kinder, die mit Masken groß geworden sind, die jahrelang immer und immer wieder Masken vorm Gesicht gesehen haben und denen es deswegen schwerfällt, weil meistens ist es so, über Gefühle redet man mit ganz, ganz kleinen Kindern auch. Das sind so die klassischen Bilderbücher, wo es da mal darum geht, aber sie haben es halt in echt dann häufig nicht gesehen. Oder halt können es bei Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister deuten, aber vielleicht nicht bei fremden Personen. Das ist jetzt so ein Faktor, was wir sehen, wo wir immer wieder ja überrascht sind.
Was ist denn erfahrungsgemäß oft die größere Baustelle? Sind es denn dann überhaupt die Kinder, wo sich die Probleme etablieren und offenbaren? Oder sind es dann doch eher die Eltern, wo es eigentlich mehr hapert?
Ich glaube, hapern tut es in der Kommunikation miteinander. Also wenn bei Bernstark zum Beispiel machen wir auch einen Elternabend und dann ist immer so die Frage, ja, was ist denn jetzt so das Geheimrezept für Gewaltprävention? Und ich sage immer, redet mit den Kindern. Einfach das, redet mit ihnen. Und es ist mir klar, die übliche Frage mit nach der Schule, ma und wie war es heute in der Schule? Das sind dann oft so, da haben Kinder keinen Bock mehr, aber interessiert sich für das, was die Kinder machen, lasst das für ihnen was sagen, macht es mit ihnen gemeinsam Unternehmungen, weil dann fangen die Kinder erzählen an. Also wenn man zum Beispiel gemeinsam sich mal das Handy anschaut oder auch irgendwie unterwegs ist. Und das können ganz unspektakuläre Sachen sein. Man braucht gar nicht große Unternehmungen oder Dinge, sondern es reicht oft auch nur das daheim, gemeinsam ein Buch lesen, ein Brettspiel spielen, gemeinsam kochen, worauf sie halt gerade so Lust haben.
Das wäre nämlich auch meine letzte Frage gewesen. Was ist es denn, was die Kinder heute brauchen? Deckt sich das mit dem? Gibt es darüber hinaus noch etwas, wo du sagst, bitte, das ist genau das, was man jetzt mit den Kindern machen sollte?
Vergesst es nicht, dass Kinder und Jugendliche einfach Kinder und Jugendliche sind. Gell? Sie sind keine kleinen Erwachsenen, das heißt, sie brauchen die Zuwendung. Auch Jugendliche brauchen sie. Auch wenn sie sagen, boah, ich habe gerade keinen Bock drauf und keine Ahnung, etwas, die brauchen es genauso gut. Kann man vorstellen, bei manchen Jugendlichen zieht dann vielleicht eher das, dass man gemeinsam shoppen geht. Aber auch da kriegt man dann, ja, da kommt man gut in eine Beziehung, gut in Kontakt und kann viele Sachen mitkriegen. Und ich weiß, Eltern sind schwierig, ich bin selber Mama, es sind viele Herausforderungen, Anforderungen, aber trotzdem die Kinder nicht aus dem Auge verlieren und schauen, dass man sich einfach ein bisschen Zeit auch für sie nimmt und sie einmal den Fokus kriegen.
Danke Isabella Achreiner-Preindl für dieses Gespräch und diese Einblicke.
Dankeschön für die Einladung.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.